Genau, wir sind ja jetzt gerade mitten in der Fastenzeit, 8 bis 18. Ich fand es voll cool. Ich war diese Woche mit dem Auto unterwegs, wie jede Woche, zur Arbeit. Und ich gucke auf die Uhr und es ist 8:18 Uhr. Ich fand es irgendwie voll cool. Ich weiß nicht, ob ich sonst auch um 8:18 Uhr auf die Uhr gucke, aber das ist wie so eine kleine Erinnerung, eine kleine Bestätigung vom Heiligen Geist. Ja, das Datum und die Zeit stimmt. Das fand ich voll cool. Und genau, der Zucker fehlt einem manchmal, das Süße so, ne? Honig habe ich sonst, also ich bin jemand, der gern mal Honig isst oder auch Datteln. Halleluja. Aber wir tun uns ja nicht selber leid, gell? Super. Und ich merke auch, wie oft ich so im Alltag dann manchmal denke, ich bräuchte jetzt was. Und ich habe es tatsächlich bis hierher überlebt, ohne zu sterben. Ohne diese unglaublich notwendigen Dinge wie, ja, genau, Halleluja. Das Coole beim Fasten ist, dass es einen einfach auch selber stärker macht und wieder freier und Halleluja. Ich hoffe, dass ihr selber einfach auch eine gute Erfahrung damit habt. Und wichtig ist einfach auch beim Fasten, dass es an unser Herz rangeht. Und das ist mir jetzt heute einfach wichtig, weil das ist das, was der Heilige Geist jetzt für mich einfach letzte Woche gemacht hat. Und das will ich euch jetzt mitteilen. Und ich möchte mein Wunsch, mein Traum, der größte Traum meines Lebens ist eigentlich, dass Menschen, weil sie irgendwas mit mir zu tun hatten, Jesus danach mehr lieben. Die Bibel danach mehr lieben und Gott danach mehr lieben. Weil Jesus mein Mittelpunkt ist und dass du sagst, das ist total attraktiv, das ist total cool, Jesus so zu kennen und ich will das, was du von Jesus hast, das will ich auch noch. Und so wie es der Huber ja eigentlich gerade vorher beschrieben hast, du gehst mit ein paar waschechten Heiden essen und die finden das cool, was du hast. Und du begegnest einem Christen. Und nachdem der mit dir zusammen war, hat er Lust, seine Bibel mehr zu lesen. Nachdem er vielleicht mit dir Lobpreis gemacht hat, sagte, ich will noch mehr in Lobpreis reingehen. Nachdem du ihm von der Offenbarung kurz erzählt hast, sagte, ich will noch mehr von der Offenbarung bekommen, weil die Leute einfach, weil sie uns kennenlernen, Hunger bekommen nach Gott. Und wisst ihr, was Leute nicht wollen? Leute wollen nicht, weil sie Gott lieben, sich die Haare nach oben binden. Leute wollen nicht, weil sie Gott lieben, komisch wirken nach außen. Leute haben Hunger nach einem Gott, der eine Beziehung mit ihnen führt und der sie annimmt, wie sie sind, nämlich dem Gott genauer, wie er ist. Sie haben nicht Hunger nach einem Gott, der ihnen, was weiß ich, wie viele Regeln aufdrückt. Ihr wisst ja, wie Leute oft sind in der Welt, die sagen, na ja, diese 10 Gebote. Was für 10 Gebote willst du mich veräppeln? Guck dir mal die Gesetze von der Europäischen Union an. Die 10 Gebote sind harmlos. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich so aufregen und sagen, ja, du musst jetzt die Gebote halten. Guck dir mal die Details an, wenn du irgendwas machen willst. Willst du ein Geschäft gründen? Willst du in Esslingen einen Stuhl vor deinen Laden stellen? Weißt du, wie viele Gesetze es dafür gibt? Willst du einen Schirm aufmachen? Da gibt es Gesetze, welche Farbe diese Schirme haben müssen in unserer Stadt. Weißt du, wie voller Gesetze sind wir eigentlich? Und dann fangen Leute an zu meckern wegen den 10 Geboten. Ich finde, einfacher geht's eigentlich nicht. Und wenn wir das Zeug nicht einhalten, dann gehen wir halt rum und bringen uns gegenseitig um. Was soll's? Weißt du, ich meine, wie schlimm sind denn diese Gebote? Und Gott ist so gut und Gott ist so cool und Gott ist so lebendig und Gott ist so liebevoll und es ist so cool, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir sind seine Repräsentanten. Wir sind die Repräsentanten dessen, dass Gott cool ist. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir den Fashion-Tag haben. Und da gehe ich als Besucher hin. Weil ich brauche da Hilfe. okay. Ich find es schön, dass ihr wie Fragezeichen guckt, weil ich habe schon Hilfe bekommen. Wenn ihr jetzt sagen würdet, oh Mann, ja, echt, also. Genau, weil mein Kleidungsstil war eigentlich Jeans und T-Shirt, das müsste eigentlich reichen, und Turnschuhe. Alles, was darüber ist, ist anstrengend. Aber wenn wir Gott attraktiv repräsentieren wollen, müssen wir uns manchmal einfach ein bisschen Mühe geben. Halleluja. Und dann müssen wir, und wenn wir nicht gerade einfach das Billigste anziehen wollen, weil es halt gerade, sondern wenn wir Gott einfach gut repräsentieren wollen, dann müssen wir einfach auch in diese Gebete reingehen und angucken. Weißt du, wenn du Motivationssprecher wirst, dann tust du dir alle möglichen Sachen angucken. Ich habe einen Existenzgründerkurs gemacht, gesponsert von Bräuninger. Und da gehst du nicht, sagst, oh ja, was hast du denn für eine Idee, was du willst, Mosaik, Kunstwerke verkaufen, okay, mach einfach schöne Mosaikwerke und verkauf sie. Dann gehen alle, da werden alle Themen durchgegangen. Wie präsentierst du dich selber? Wie sehen deine Werbeprospekte aus? Wer sind denn die Leute, die du ansprechen willst? Und ihr habt gerade gehört, die Leute, die wir ansprechen, sind die Heiden. Das macht uns Jesus ähnlich. Weißt du, wenn du mit den Heiden besser klarkommst als mit den Leuten, die die Schrift kennen? Ist eigentlich gar nicht schlecht, weil Zielgruppe sind die Heiden. Und wenn man uns, hat früher so gesagt, das Brudersuchgerät, genau, wenn man uns dran erkennt, dass wir komisch sind. Ich finde es immer toll, ich finde es so schön, dass die Melanie bei uns in der Begrüßung steht und wo sie das angefangen hat, gesagt, da kam jemand rein, die waren schon Christen, hat sie von oben bis unten gemustert und hat sich voll gewundert, wie sieht denn die Dame bei uns in der Begrüßung aus? Das finde ich toll. Kommt sie, die Melanie, ich weiß nicht, was sie heute anhat, aber sie liebt Militärstiefel. Okay, diese großen, globigen, ganz anders als meine Glitzerschüchen heute. Genau, und dann steht sie da, ist gut gestylt, mit einem fetten Lächeln auf dem Gesicht, offensichtlich befreit, offensichtlich von Jesus berührt und sieht halt nicht christlich aus und das mag ich. Und ich glaube, dass das Gott auch gefällt, dass man nicht an Äußerlichkeiten erkennt, dass ich, das müssen Fromme sein. Da gibt's ja ganz verschiedene Ausrichtungen und ich finde es toll, Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet sie, ich nehme jetzt mal einfach den Dutt, ihr werdet sie am Dutt erkennen. Es gab eine ganze Bewegung unter den Pfingstlern, wo es hieß, der Heilige Geist fällt nicht auf eine Dauerwelle. Habt ihr das gewusst? Es gibt eine Pfingstlerwelle, die hat gesagt, man darf sich nicht schminken. Es gibt eine neue Pfingstlerwelle, die sagt, schmink dich bitte. Der John Austin hat immer gesagt, eine alte Scheune muss man anstreichen. Oh. Oh, Halleluja. Ich sag ja John Austin, ich habe ja nicht gesagt ich. Die Amerikaner sind ein bisschen krasser, was Schminke angeht. Genau, und genau. Und dann ist es ja, du musst dich ja nicht, wie soll man sagen, ich bleibe jetzt hier einfach hängen, was soll der Geiz? Du musst dich ja nicht so zuschminken wie die Amerikaner. Also in Amerika lernst du, wie du dein Gesicht sozusagen, also genau, du, hey, wow. Ich meine, aber wir sind Deutsche und wir müssen es nicht so machen wie die Amerikaner. Das Ding ist, du kannst es so machen, wie du willst, aber wir wollen dir helfen, dass es immer noch besser wird. Amen. Halleluja. So viel dazu. Also die Tickets nachher 7 €. Ihr Männer habt an dem Tag frei, ihr habt nur die Kinder, was soll's? Keiner lacht mehr. Gut. Halleluja. Ich fange mit dem Witz an. Gehen wir wieder auf den sicheren Boden. Also, ein Polizist fährt einem hinterher, der viel zu schnell gefahren ist, viel zu schnell, und er fährt ihm, und anstatt, dass der anhält und auf die Seite geht, und weil er ja das Blaulicht hinter sich sieht, fährt der Mann schneller und schneller und schneller, und bei 180 Stundenkilometer merkt er, okay, er kann den Polizist nicht abhängen und fährt dann schließlich zur Seite. Und dann sagt er, okay, also es war ein langer Tag. Wenn Sie jetzt eine richtig gute Begründung haben, warum Sie so schnell gefahren sind, dann lasse ich sie laufen, weil mir ist es jetzt auch zu blöd, ein Ticket auszustellen. Da sagt er, okay. Also letzte Woche hat mir jemand meine Frau ausgespannt und es war ein Polizist und ich dachte, vielleicht sind sie es und wollen sie mir zurückgeben. Manche religiösen Geister schlagen an. Wie kann man sowas in der Gemeinde erzählen? Ach du, hey. Das ist doch harmlos. Wir haben ganz andere Witze hier. Halleluja. Wo ist die Brücke zum Thema? Die Brücke zum Thema ist, dass Jesus mir Sachen weggenommen hat, die ich nicht mal wusste, dass sie schlecht sind an mir. Und nämlich meine Religiosität. Und dem Mann wurde seine Frau weggenommen und danach hat er sich voll frei gefühlt. Ich habe mal so eine Predigt vom T.D. Jakes gehört und das fand ich echt interessant, wo er gesagt hat, weißt du was? Schließlich hat er dich verlassen und eigentlich müsstest du traurig sein und eigentlich müsstest du deprimiert sein und irgendwie fühlst du dich so frei. Genau, weil manche Leute, muss man einfach mal so sagen, die werden sowas von geplagt in ihrer Ehe und dann verlässt der eine sie oder dann diese Person, die einen ständig attackiert und so, geht dann und jetzt muss man sich traurig fühlen, aber eigentlich denkt man, puh. Und Halleluja. Und die Geschiedenen können sich nach hinten treffen, zusammen einfach Kaffee trinken. Genau, weil das Ding ist, es gibt so Dinge, die hängen uns an und mit denen sind wir total eng verbunden und die sind eigentlich religiös und Gott wollte nie, dass wir mit denen verbunden sind. Religiös ist eigentlich, wenn ich versuche, alles richtig zu machen. Und das ist das, was die Leute so abschreckt. Wenn ich fromm werde, dann muss ich alles richtig machen. Dann muss ich so und so sein. Und dann muss ich Gott alles recht machen. Und es ist gar nicht so. Bei Gott hat ja Jesus geschickt, weil er gewusst hat, wir kriegen es nicht hin. Was für eine befreiende Nachricht. Also Jesus hat ja die Sünden bezahlt, die wir schon begangen haben, die wir noch begangen werden und begehen werden. Und es ist einfach Hammer, weil er wusste, ohne ihn kriegen wir es nicht hin. Er ist ja nicht der, der vom Himmel gekommen ist und gesagt hat, Leute, ihr braucht ein paar mehr Gesetze, so wie die EU. Leute, ihr braucht ein paar mehr Gesetze, ihr habt noch nicht genügend Gesetze. Wir brauchen Gesetze für die Kinder, Gesetze für die Schulen, Gesetze für die Kitas, Gesetze für die Tiere, wir brauchen Gesetze für... So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns Jesus sandte mit vielen Gesetzen. Hä? Sondern dass er uns erlöst von diesem ganzen Gesetzesgedöns, dass wir eine Beziehung mit Gott haben, dass Gott in uns lebt, dass Gott unser Herz berührt und Gott aus uns rauslebt, aus uns rausstrahlt, aus uns raus sich freut. Und ich bin nicht für Scheidung. Ich bin für Ehe. Aber ich bin für Freisetzung von Bündnissen, die nicht von Gott sind. Ich bin absolut für Ehe. Amen. Halleluja. Religiös ist, Handlungen auszuführen und dann zu erwarten, dass ich dadurch toller bin als andere oder dass Gott sagt, oh, hast du das toll gemacht? Jetzt bist du mein Lieblingschrist. Wir müssen verstehen, dass Gott uns einfach liebt. Und dass Gott uns liebt, auch wenn wir schräg drauf sind. Halleluja. Dass ich mich gut fühle, weil ich jetzt was erarbeitet habe. Ich habe jetzt was vor Gott geleistet. Und jetzt, diese Woche, bin ich besonders toller Christ gewesen. Oder eben, dass ich mich selber runtermache, weil ich einiges noch nicht geschafft habe. Das ist ja das mit Jesus. Hier ist der Geheimtipp, den man eigentlich verbreiten sollte. Jesus ist dafür gestorben, dass wir gerecht sind, dass wir uns nicht mehr anstrengen müssen, um super gerecht zu sein. Weil er den Preis dafür bezahlt hat, dass der Vater uns annehmen kann, so wie wir sind. Und uns liebt. Dass wir die richtigen Worte reden, dass wir die richtigen Sprüche lernen. Du kommst in eine christliche Gemeinde und dann suchst du dir eine aus, die richtig gut drauf ist und dann hörst du, wie die Leute reden und dann redest du genau so. Und dann kannst du die richtigen Sachen zum richtigen Moment sagen, aber eigentlich ist dein Herz ganz weit weg. Eigentlich hat sich der Heilige Geist da schon lang verabschiedet. Auch wenn du die richtigen Sprüche weißt, auch wenn du die richtigen Bibelverse zum richtigen Zeitpunkt daherbringst, Gott ist lebendig. Wenn Gott aus dir rausfließt, ist das lebendiges Wasser, das Leute erfrischt. Gott ist erfrischend. Sag mir mal, warum eine Prostituierte sich bei Jesus wohlfühlt und bei Religiösen unwohl fühlt. Weil Jesus ihr lebendiges Wasser vom Himmel bringt und ihr nicht sagt, ah ja, also so geht es halt nicht, gell? Und er sagt aber auch nicht, ist in Ordnung, alles ist okay. Alles weiß ja, dass es nicht okay ist. Ich habe einen kleinen Jungen, den ich voll mag in der Klasse. Das ist einfach mein kleiner Fan. Der wollte mich auch schon heiraten. Hat er gesagt, wenn du verheiratet bist, ja, wo ist denn dann dein Mann? Sagte, ich würde dich am liebsten heiraten, am liebsten gleich morgen. Voll der Süße. Kann es nicht ganz verstehen, dass es nicht geht, aber genau, voll der Süße. Jedenfalls habe ich eine Hausaufgabe gegeben den Kindern über Ostern, dass sie einfach dranbleiben, ein bisschen jeden Tag 10 Minuten lesen und jeden Tag 10 Minuten Kopf rechnen. Und wer das gemacht hat, hat von mir einen kleinen Halbedelstein bekommen. Wow. Kinder sind der Hammer, über was die sich freuen. Weil ich Halbedelsteine kriegst, keine Ahnung, Riesenhandvoll für 7 Euro im Internet. Jetzt haben die einen tollen Edelstein gekriegt. Also das ist wirklich, und manche standen und haben es so lange ausgesucht, bis sie ihren perfekten kleinen Halbedelstein hatten. Und ich habe ja, die Luam geht ja manchmal mit zu mir in Unterricht und ich kriege nicht alles mit. Dann sagt sie, weißt du was, der süße Kleine hat nicht nur einen Halbedelstein genommen. Und gedacht, was machst du jetzt? Weil ich habe es nicht gesehen. Und das Problem dabei, dass er nicht nur einen Halbedelstein genommen hat, ist nicht, dass mir jetzt ein Halbedelstein fehlt, weil ich würde es gar nicht merken. Das weiß der wahrscheinlich auch. Sondern das Problem ist, dass das Kind jetzt nach Hause geht und wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hat und denkt, kriege ich es, ob ich es jemals rauskriege. Es geht ja gar nicht um den Stein, sondern es geht um das Herz von dem Kind. Ich gedacht, boah, was mache ich jetzt? Und erwisch ihn dabei. Ich habe auch Postkarten, die kriegst du, wenn du 10 mal 10 Minuten gelesen hast, gibt's eine kleine Tierpostkarte, die du dir aussuchen darfst. Wer möchte bei mir in die Grundschule kommen? Und es ist ja sowas von der Hammer, sich eine Tierpostkarte aussuchen zu dürfen. Unglaublich. Da gibt's kleine Lämmchen, da gibt's Löwen, da gibt's Tiger, da gibt's so viele tolle Sachen. Und dann sehe ich ihn, wie er sich eine Tierpostkarte einsteckt, ohne einen Lesepass abgegeben zu haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, es geht gar nicht um die Postkarte, sondern es geht darum, dass du eigentlich heimgehst und ein schlechtes Gewissen hast, weil du weißt, dass du was Schlechtes gemacht hast, dass du was gemacht hast, was nicht in Ordnung ist, weil du hast eine Tierpostkarte weggenommen, ohne es zu dürfen. Ich habe ihn ertappt, kann er nicht mal mehr sagen, dass ich es nicht gemacht habe. Wenn Gott uns unsere Schuld wegnimmt, geht es ja nicht darum, wie fies und gemein er ist, dass er uns die Tierpostkarte oder den Edelstein wegnehmen will. Sondern es geht darum, dass er uns aus dieser Situation rausnimmt, dass wir was Unrechtes gemacht haben, wodurch der Feind Anrechte bekommt, uns zu quälen. Diese ganze Bewegung mit Jesus hat den Preis bezahlt und wir müssen nicht mehr Buße tun und so weiter und so fort, das ist ja sowas von unten. Weil dir deine Schuld nicht mehr weggenommen wird. Weil du deine Sachen nicht mehr bekennst und in Ordnung bringst, sondern weil so getan wird, als ob alles in Ordnung ist und es ist nicht alles in Ordnung. Deswegen ist ja Jesus gestorben. Und wenn dich jemand ermahnt, weil irgendwas nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht gemein, sondern dann heißt es, ich will, dass du frei bist von einem schlechten Gewissen. Weil du weißt doch selber, dass es nicht in Ordnung ist. Warum muss der geheim die Tierpostkarte stehlen? Nehmen, wenn ich es nicht sehe. Weil er genau weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Genau. Kinder haben andere Herzen. Und Jesus sagt, wir sollen Kinder uns zum Beispiel nehmen. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen wie diesen gehört das Reich der Himmel. Und hier, glaube ich, ist einfach ein Schlüssel für uns, nicht in die falsche Richtung abzudriften. Und Gott füllt unser Haus mit Kindern und es ist kein Zufall. Und er sagt, werdet wie die Kinder, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Ich finde es ehrlich gesagt ganz schön krass. Was für eine krasse Aussage. Ich habe diese Woche mit dem Ben zusammen Narnia angeguckt. Ich bin jetzt nicht der absolute Narnia-Fan, weil ich das nicht mag, dass diese Faune und so als gute Wesen dargestellt werden, weil das natürlich der Realität nicht entspricht. Und da sind halt wirklich ein paar hässliche Wesen drin, die, sagen wir mal, der falschen Kategorie zugeordnet werden. Aber die Gesamtgeschichte finde ich richtig stark. Wer kennt Narnia? Gut, und manche nicht. Also Narnia ist eigentlich eine Geschichte, die hat C.S. Lewis geschrieben und die erklärt eigentlich richtig cool das Evangelium. Und da geht's darum, dass vier Kinder, gehen in den Schrank, weil die wohnen in einem Schloss, also die machen Urlaub im Schloss, aber die Details braucht ihr ja nicht. Jedenfalls, und machen die was in dem Schloss kaputt und dann haben sie voll Angst und verstecken sich in dem Schrank und dann fallen sie mehr oder weniger aus Versehen in eine andere Welt, sozusagen in die geistliche Welt. Und einer von den Kindern, der hat einfach ein verdrehtes Herz. Und in dieser anderen Welt gibt's eine Königin, eine Hexe, wie heißt die? Die weiße Hexe heißt sie, glaube ich. Oder eben, sie nennt sich die Königin von Narnia. Und die hat dieses ganze Königreich Narnia verzaubert. Und das ganze Königreich von Narnia ist kalt. Alles ist voller Schnee und alles ist voller Eis. Und alle, die ihr nicht passen, aus denen macht sie zu Steinen, zu erfrorenen Steinen, die nur noch dastehen wie eine Statue. Ist das nicht interessant? Der religiöse Geist, der Feind. Dem einen Jungen, der immer so ein bisschen drüber rausschlägt, dem schlägt sie vor, hey, ich gebe dir, was du willst. Willst du einen heißen Kakao? Ja, und was willst du noch? Türkischen Honig. Und sie macht Zauberei und gibt ihm genau, was er will und er findet es cool. Der Feind gibt unserem Fleisch, bietet ihm an, was es haben will. Und dann sagt sie, hey, du hast doch noch Geschwister, bring mir deine Geschwister. Und er, wegen Kakao und türkischem Honig, sagt sie, ich könnte mir vorstellen, dass du eines Tages vielleicht sogar König von Narnia wirst. Und dann sagt sie, bring deine Geschwister, und er sagt, da werden die dann auch Könige und Prinzen. Da sagt sie, nein, du brauchst doch auch Angestellte, du brauchst doch auch Leute, die dir dienen. Und das gefällt ihm. Wie das unserem Fleisch gefällt, wenn wir Chefs sind, okay? Und dann geht er und will seine Geschwister tatsächlich zu dieser Königin bringen, weil die hat ihn verführt mit einer Tasse Kakao und türkischem Honig. Und die Geschwister sind nachher diejenigen, die ihn von dieser Hexe retten. Was passiert, als er zu ihr ins Schloss kommt? Das Erste, was sie macht, ist, ihn in Ketten zu legen und ihn unter Druck zu setzen und ihm Angst einzuflößen und so weiter und so fort. Und dieser Junge, der die anderen eigentlich verraten wollte, und also die anderen Kinder, die, es gibt eine Prophezeiung und die warten, dieses ganze Reich Narnia wartet darauf, dass die Prophezeiung erfüllt wird. Das heißt, dass 4 Kinder kommen werden, 2 Mädchen und 2 Jungs, und sie werden mit dem König Aslan, das ist der Löwe, an seiner Seite kämpfen und dann wird Narnia befreit. Und da kommen die Kinder und die sind sozusagen wie so da reingefallen und das ganze Reich wartet auf sie und sie sagen, es muss eine Verwechslung sein, das können wir gar nicht sein. Aber die Kinder sind in diese Welt reingestolpert, weil Kinder einfach viel leichter in eine geistliche Welt eintreten können, weil sie nicht diese Schwierigkeit mit dem Verstand haben, wie wir Erwachsenen. Und im Endeffekt ist es dann so, dass diese 3 Kinder, die verraten wurden von ihrem Bruder, zusammen mit dem Aslan kämpfen, um diesen Jungen freizukriegen. Er kommt und spricht mit Aslan. Und dann kommt die weiße Hexe. Und die weiße Hexe sagt, komm zum Aslan und sagt, die kommt wie in ein Gerichtssaal. Du weißt, dass ein Verräter sterben muss. Ihr Ziel, wo sie dem Jungen den Kakao angeboten hat und den türkischen Honig, war nicht dem Jungen was Gutes zu tun, sondern war ihn zu verführen, damit sie nachher opfern kann auf ihrem Altar. Damit der, auf dem die Prophezeiung liegt, nachher nicht dasteht und mit gegen sie kämpfen kann. Und sie kommt zu dem König von Narnia, dem eigentlichen König, und sagt, das Rechtssystem fordert, dass dieser Junge sterben muss. Und dann sagt der König nur, ich will mit dir allein sprechen. Und dann sind die zusammen im Zelt und sprechen miteinander. Und dann kommt der Aslan raus und sagt, die weiße Hexe verzichtet darauf, dass dieser Junge geopfert wird. Und alle sind begeistert und jubeln und unglaublich und fantastisch. Und der Junge freut sich, die Geschwister freuen sich. Und in der Nacht geht der Aslan und 2 von den Mädchen laufen ihm hinterher und legt sich selbst auf den Altar und opfert sich für diesen Jungen, weil der Deal, den er mit ihr gemacht hat, war, lass den Jungen, ich werde mich opfern. Und dann siehst du, wie die ganzen hässlichen Wesen von dieser weißen Hexe jubeln und sich freuen und tanzen und jubilieren, weil endlich der eigentliche König umgebracht wird. Und sie wissen nicht, dass er wieder aufersteht. Und er steht auf und natürlich, wissen wir, wie es ausgeht, zusammen mit den Kindern rettet er Narnia und ganz Narnia wird belebt mit neuem Leben. Und die Kinder werden auf Throne gesetzt und sie beginnen zu herrschen, weil sie sich im Kampf bewährt haben. Wie gigantisch. Die Kinder haben gelernt, in einem anderen Reich im Geist sozusagen zu kämpfen und zu überwinden und ihren Platz einzunehmen. Sie haben nicht 1000 Methoden gelernt und sie haben nicht sich durch alle möglichen religiösen Schleusen, mussten sie nicht geschleust werden, sondern sie haben gemerkt, wow, wir sind hier in einem anderen Land, hier herrschen andere Regeln, aber wir haben hier eine Berufung und wir werden diese Berufung umsetzen. Und am Schluss siehst du, wie sie erwachsen geworden sind, sie sind einfach in diesem Land Narnia groß geworden, Prinzen geworden, sind auf ihren Pferden rumgeritten. Und dann plötzlich sind sie an der Stelle, wo in der Nähe ist, wo sie durch den Schrank reingekommen sind. Dann sagen sie, hey, komm, wir gucken mal, was ist auf der anderen Seite? Und sie stolpern wieder in das alte Leben hinein und sind wieder ganz normale Kinder. Kinder haben Möglichkeiten, im Geist in Dinge reinzugehen, wo wir einfach geblockt sind. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Guckt euch das bei den Kindern ab. Seid nicht zu verkopft, seid nicht zu religiös, sondern guckt euch das an bei den Kindern, wie die in geistliche Bereiche reingehen können, wie die von Herzen Jesus lieb haben können. Ich habe euch vor kurzem gepredigt über Kinder, kleine Kinder, die Jesus so lieb gehabt haben, dass sie den Märtyrertod gestorben sind. Viele Leute sagen, wir taufen Kinder nicht, weil die wissen ja gar nicht, was sie tun. Sorry, aber wer weiß denn, was er tut, wenn er Jesus sein Leben aufnimmt? Mal ganz im Ernst, wer weiß denn schon, auf was er sich einlässt? Wer weiß denn schon, auf was er sich einlässt, wenn er sich taufen lässt? Kinder können Jesus lieben. Corrie ten Boom. Wer von euch hat von Corrie ten Boom gehört? Soweit ich weiß, war sie 3 Jahre alt, wo sie sich hat taufen lassen. Und hat ihr ganzes Leben Jesus hingelegt, hat Jesus geliebt. Wer sind wir, dass wir über den Kindern richten und sagen, wir wissen Bescheid, wenn Jesus sagt, denen gehört das Reich der Himmel. Gott hat uns in den Kindern Schlüssel gegeben und oft ist es so, dass die Kinder einfach wie so stören. Die Kinder, die sind laut im Gottesdienst, die Kinder muss man dann extra noch betreuen. Ich will meinen Gottesdienst haben. Ich will doch meinen Gottesdienst nicht wegen Kindern verpassen. Also ich gehe einfach weiter. Ich sehe niemand mehr lächeln, ich merke schon. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht dort hineinkommen. Ich finde schon krass, dass Jesus den Vergleich macht mit Kindern. Ich meine, welcher Mensch, der irgendwelche Richtungsweisung gibt, nimmt die Kinder als Vorbild? Schon krass. Schon fast störend. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn mir ein kleiner Junge in der ersten Klasse einen kleinen Edelstein stiehlt, hat er ein schlechtes Gewissen. Wenn du dann aber ein bisschen älter wirst, dann wird dein Gewissen immer mehr gebrandmarkt, je mehr Zeug du gemacht hast, dass du findest, dass viele Sachen okay sind, die nicht okay sind. Und das ist das Schöne einfach auch bei Kindern, dass ihre Gewissen so sensibel sind, dass sie auf Sachen reagieren, wo wir sagen, pff, Erwachsene, die können Steuern hinterziehen, haben keine Probleme damit. Aber ein Kind klaut einen kleinen Edelstein und weiß eigentlich, da, ich habe was Schlechtes gemacht. Das Gesicht von dem kleinen Jungen, hey, das war voller Überführung. Hat sich einfach so schlecht gefühlt. Oh Mann. Von was sind wir eigentlich voll? Und ich merke einfach, dass es so leicht ist, sich voll zu sein in den Gedanken von der Arbeit. Also ich habe ja verschiedene Sachen, die ich arbeite. Und ich bin jemand, ich mag mich da einfach voll reingeben. Und zum Beispiel, wenn ich anfange, ein Buch zu übersetzen, ich würde am liebsten Tag und Nacht übersetzen. Ran. Also um ehrlich zu sein, manchmal würde ich am liebsten so viel übersetzen, dass zu jeder Stunde, zu jeder Tageszeit oder Nachtzeit, dass ich einfach übersetze und dann danach mal wieder Bibellese mache. Aber das geht gar nicht, weil so ein Buch ist ja ewig. Aber dass ich einfach so ranpower oder wenn ich was für die Schule vorbereite, manchmal würde ich am liebsten Tag und Nacht und einfach das durchschauen, dass ich es einfach fertig geschafft habe. Und mein Kopf ist voller Arbeit. Oder was weiß ich, alle möglichen Sachen, die mit der Gemeinde zu tun haben, möchte ich am liebsten das einfach machen. Und mein Kopf ist voll von der Arbeit. Mein Kopf kann voll sein vom Kind. Vor allem, wenn sie klein sind. Oha! Kinder beschäftigen einen, das glaubt man nicht. Wenn man ein Kind kriegt, dann sieht man die Bilder, wie niedlich da jemand sitzt und stillt. Keine Bilder von der übernächtigen Mama mit Augenringen. Und dann siehst du jemand spazieren gehen, der mit dem schlafenden Kind spazieren geht und denkst, ja, ich will ein Baby. Und dann hast du dein Baby. Und dann weckt dich dein Baby nachts. Und dann hat dein Baby, keine Ahnung, weint es. Wenn du gerade denkst, es wäre jetzt geschickt, wenn ich ein bisschen meine Zeit für mich hätte. Und lauter solche Sachen. Und so süß das Baby ist, das Baby kann sowas von deinem Kopf einnehmen. Dann weint das Baby und du musst überlegen, was könnte das jetzt sein? Muss ich was anderes essen, wenn ich still? Muss ich zum Arzt gehen? Und dein ganzer Kopf ist voll Baby. Oder Kind. Familie. Probleme. Wenn sich dein Gebetsleben auch nur noch um Probleme dreht, dann hast du eigentlich deinen Fokus verloren. Meine Ängste, meine Sorgen, meine Bedenken, je reifer wir werden, desto mehr wissen wir ja, was alles passieren könnte. Wir waren ja im Europapark jetzt, war es letzte Woche oder keine Ahnung, ich verliere es ein bisschen, ich glaube es auch schon letzte Woche, gell? Ja, letzte Woche, wir machen so viele Sachen, manchmal kommt man gar nicht mehr ganz mit, egal. Also wir waren letzte Woche im Europapark. Ich wollte eigentlich erstmal gar nicht gehen, weil ich wollte weiterschaffen. Und ich wusste, ich muss in Europapark gehen, um dieses, wie es so immer weiter dreht, in mir einfach zu unterbrechen. Und im Europapark kannst du nicht mehr an Unterricht denken. Das ist einfach, du bist draußen. Und der Benaftali liebt nicht wie seine Eltern Achterbahnen. Seine Eltern lieben Achterbahnen nicht. Was er aber nicht liebt, ist allein Achterbahn zu fahren. So. Eine Herausforderung für Eltern voller Glauben, Mut, Kraft. Ich habe auf jeden Fall dran gedacht, ihn mal mit dem Gerhard zu schicken, weil der Gerhard mag, ich weiß nicht, ob du es immer noch magst, Achterbahnen doch immer noch. Gedacht, oh, das wäre doch was, dann muss man mal dem Onkel vielleicht die Möglichkeit geben. Also ich mag Kettenkarussell, dann mag ich die Bootle, die so ins Wasser runtergehen, tschum, das mag ich, aber jetzt Achterbahn, hey, wo du dann, was weiß ich, also ich schrei dann auch, ja, ich habe dann auch die Leute um mich rum gleich gewarnt, ich habe gesagt, gleich geht's los, ich werde schreien. Was wollte ich jetzt damit sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich den Zyklus unterbrochen habe. Immer Schule, 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 Schule. Ich wach nachts auf und dann denke ich Schule. Und dann bin ich tagsüber und denke Schule, Schule. Und ich merke, von was bin ich eigentlich voll? Dann Bedenken, ja, Bedenken war das Thema. Und dann, wenn du, der Benafter, der hat so einen Spaß in der Achterbahn, da gibt's eine Achterbahn, die, da drehst du dich so und dann bist du nicht mehr auf deinem Sitz. Das mag ich nicht. Ein bisschen Kontrolle ist schon gut, weißt du, wie du meinst? Ich weiß ja, was passieren könnte. Kinder wollen einfach nur Spaß haben. Der hat gar keine Vorstellung von dem, was passieren könnte. Wir haben den so angstfrei erzogen, der denkt, wenn er runterfällt, fangen ihn die Engel auf und so weiter und so fort. Oh, wow, wow, wow. Bleib mal locker, junger Mann. Also es kann einem schon was passieren. Halleluja, genau. Oder ich habe falsche Verantwortung. Ich spüre ein Problem im Raum und ich möchte das lösen. Ich denke immer, ich muss die Lösung für alle möglichen Leute und dann spüre ich das Problem und dann denke ich nach und es ist gar nicht mein Thema. Genau, Ideen, Projekte, oha, wenn du D-Typ bist, wenn du E-Typ bist, dann wirst du ständig zugeflutet mit neuen Ideen und Projekten und du schaffst dir dann einen Zeitraum, wo du Zeit für dich hast und dann denkst du, hey, ich habe einen Zeitraum, da könnte ich ein neues Projekt reinlegen und du bist dann so voller Ideen und Projekte und die Frage ist wirklich, von was sind wir eigentlich voll? Auch in unserer Fastenzeit, dass wir eigentlich mal merken, von was sind wir eigentlich voll? Und manchmal sind wir einfach nur voll von Fragen. Also eine Frage an mich selber. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Müssen wir noch irgendwas tun, um in das neue Gebäude zu kommen? Muss ich nochmal surfen? Muss ich nochmal das machen? Was muss ich machen? Wen muss ich anrufen? Wen muss ich kontaktieren? Muss ich mir Hörwill nochmal einen Schubs geben, dass er irgendwas macht? Glaubt ihr, wie viele Schubs-E-Mails der kriegt? Kannst du da mal anrufen? Was ist denn das? Da können wir vielleicht ein Zelt mieten. Alles. Wenn ihr denkt, wir tun nur 2-3 Gebäude, ich habe geguckt, auf der Erde, unter der Erde, zwischen, überall alles. Und Zelt. Ich sag, guck mal, vielleicht können wir ja das Zelt hier mieten, das kostet nur 50 Euro. Für 3 Tage, nein, egal. Dann kann es sein, du fängst an, dass dein Kopf sich ums Geld dreht. Klar, ist bei euch nicht so sicher. Aber es gibt ja Menschen. Also zum Beispiel, ich habe ein bestimmtes Budget, ich kann es euch auch mal im Geheimen sagen, was ich krieg. Da darf ich Klamotten kaufen, jeden Monat habe ich ein bestimmtes Budget, wo ich Klamotten kaufe. Und dann kannst du anfangen nachzudenken, kaufe ich das oder kaufe ich das. Und dann fängst du an zu surfen und dein Hirn dreht sich um, was würde eigentlich gut. Guck, ich denke, die Jacke von der Nadine, vielleicht würde mir die ausstehen. Und dein Kopf, dein Kopf ist voll. Und dann kommen die Pakete und dann überlegst du es und dann musst du die Pakete zurück. Und dann ist von was ist mein Leben eigentlich voll? Und wo will Gott, wie unser Leben voll ist? Und ich finde es gut, wenn wir jetzt einfach in unserer Fastenzeit mal neu überprüfen, was ist eigentlich der Mittelpunkt von meinem Hirn hier oben? Um was dreht sich mein Hirn? Und was Gott will und was unser Lebenszustand ist, Freude. Und du bist manchmal so gestresst, dass du keine Zeit hast, dich zu freuen. Dass unser Lebenszustand ist Friede. Und wenn wir so viele Sachen überlegen, dann verabschiedet sich der Friede. Dass wir so leben, dass wir ein offener Kanal sind, dass wir Gott bemerken, wenn er sich in unseren Alltag einmischt, weil wir Gott kennen, weil wir seine Gegenwart kennen. Dass wir Raum haben für Neues, dass wir Raum haben, wenn der Heilige Geist reinkommen will. Raum haben geht manchmal nur, wenn ich Raum lasse. Wir hoffen, dass wenn Gott so reinkommt, dass es so, padam, hier bin ich. Aber so ist Gott oft einfach nicht, sondern Gott ist einer, der gerne im Verborgenen entdeckt werden will. Und die Haltung, die wir haben, ist, dass wir einfach voller Hoffnung sind. Voller positive Erwartungshaltung gegenüber, dass wir voll sind von Jesus, vom Vater und vom Heiligen Geist. Und als ich am Mittwochabend hier war, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, ich musste einfach weinen. Ich musste einfach weinen, weil ich einfach gefrustet war. Und ich habe eigentlich die richtigen Sprüche gekannt. Ich habe eigentlich die richtigen Worte gewusst, weil ich weiß genau, ich kenne Gott gut genug, dass ich weiß, dass es irgendwann mal einen Durchbruch gibt. Wir werden nicht die nächsten 100 Jahre in dem Gebäude hier verbringen. Aber das hat mich einfach gefrustet. Und ich weiß, Gott wird. Und ich weiß, irgendwann werden wir zurückgucken und wir werden uns freuen. Aber ich war einfach gefrustet. Und dann habe ich gemerkt, wo mein Herz eigentlich ist. Dass mein Herz nicht da ist, wo Gottes Herz ist. Dass mein Herz sich einwickeln lassen hat von dem Frust, von dem Umstand. Und ich habe gemerkt, ich muss mich da auswickeln lassen, aber ich war trotzdem gefrustet. Und so kann das sein, dass du in deiner Situation drin bist und du weißt die ganzen richtigen Sprüche und du weißt, dass Gott irgendwie kommt und dass Gott irgendwie eine Lösung für dich hat. Aber trotzdem, wenn du ganz ehrlich bist, ist dein Herz eigentlich eingewickelt in Frust. Und wenn unser Herz eingewickelt ist in Frust, das ist wie eine Mauer um unser Herz rum, wo Gott nicht mehr drankommt. Und die wollen wir in unserem Fasten aufrollen. Frust ist einfach, dass Sachen in unserem Herzen sind, wo wir Wünsche und Hoffnungen hatten und die wurden nicht erfüllt und wir sind einfach gefrustet. Wir wissen, dass Gott gut ist und wir wissen, dass Gott treu ist und wir wissen, dass Gott nicht gemein ist und wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint und wir wissen, dass Gott rechtzeitig kommt, auch wenn es uns zu spät vorkommt. Auf jeden Fall kommt es mir zu spät vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Zeit war am 11.11.2017. Das war mein letzter Umzugstermin. Von mir geplant. Und es ist einfach, ich lasse es los. Warum auch immer das nicht geklappt hat. Ich lasse es los. Und ich fahre dran vorbei und denke, wäre es doch für uns gewesen, hilft auch nicht weiter. Halleluja. Bin ich schuld, dass es nicht passiert ist? Hilft auch nicht weiter. Halleluja. Und ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir uns den Frust loslassen. Und ich habe den Frust losgelassen. Bei mir ist es so, das geht dann meistens mit Tränen. Oh Mann, ich merke, Mann, ich bin eigentlich echt gefrustet. Weißt du, ich kann mir ja selber die Sprüche sagen. Ja, ich weiß, Gott wird durchkommen. Ich weiß, Gott wird uns das Richtige geben. Ich weiß, wir werden irgendwann zurückkommen. Vielleicht schreibe ich sogar mal ein Buch drüber. Vielleicht gibt's mal eine coole Geschichte in der Predigt, wie wir gewartet haben und wie ich blöd drauf war und so weiter und so fort. Halleluja. Und da kannst du den Frustfilter, wenn wir im Frust drin sind, dann können wir den auf fromm schalten. Ich sag immer noch das Richtige, aber ich habe eigentlich keine Kraft mehr, dem nachzujagen. Ich habe schon so viel versucht, mich richtig zu positionieren bezüglich dem Gebäude. Ich habe gedacht, weißt du was, ich setze mich jetzt einfach hin, genieße mein Leben und lasse den Hurriedes durchbrechen. Lass doch den Apostel hier, auf geht's, Halleluja, die Salbung ist auf dem Mann Gottes und ich freue mich damit, ich helfe beim Einziehen, ich mache Staubsaug und so weiter. Habe ich gemerkt, das ist nicht richtig. Habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich mehr ranklotzen und dann muss ich beten und da. Und ich muss ihm mehr Tipps geben. Aber im Endeffekt ist was in mir gewesen, wo ich einfach Frust hatte. Und was der Richard gemacht, ich bin hier gesessen am Mittwochabend, ich wäre am liebsten rausgerannt. So, rausrennen und heulen, das wäre meine Lösung gewesen für den Abend. Und ich weiß jetzt nicht, warum das sich gerade an dem Abend so manifestiert hat, aber einfach seine Gegenwart hat eigentlich wie in meinem Herz was aufgebrochen, wo ich gemerkt habe, genau, ich muss als erstes eigentlich mein Herz vor Gott in Ordnung bringen. Ich muss als erstes mein Herz neu mit ihm füllen lassen, weil im Grunde muss ich ehrlich sagen, dass ich glaube, dass Gott sich mehr für mein Herz interessiert als für unser Gebäude. So, jetzt muss ich aber sagen, ich interessiere mich jetzt gerade einfach echt für ein Gebäude. Und das ist das, wo ich sage, okay, das kann es nicht sein. Dass das Gebäude und der Frust über das Gebäude, dass wir keins haben, so einen Raum in mir einnimmt, dass es mir die Freude stiehlt, hier am Mittwochabend zu sitzen. Forget that, Jack. Und ich habe das getan, was ganz populär ist unter Christen. Ich habe Buße getan. Ha? Coole Sache. Und weißt du was, mir geht's wieder gut. Habe ich mir den Frust an Land gezogen, habe selber drunter gelitten. Und dann komme ich zu Gott und am liebsten würde ich ihm Vorwürfe machen, ja, weil er, warum haben wir das? Weil er ist ja Gott. Ich habe noch nie gesagt, ich fühle mich von Gott verlassen. Weil ich weiß ja, das sagt man nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe es nicht mal gemerkt. Tief in meinem Herzen habe ich mich eigentlich so gefühlt. Hallo? Ist doch der große Gott, über den ich die ganze Zeit so cool predigen kann. Der kann doch. Weißt du, ich meine, ich kenne den doch. Ich weiß, der kann. Frust. Und ich habe einfach beschlossen, weißt du was? Egal was passiert, ich werde ihn lieben. Egal was passiert, ich werde meine Beziehung mit ihm genießen. Und wenn wir hier eines Tages 5 bis 10 Gottesdienste jeden Sonntag machen, dann machen wir das halt. Halleluja. Jetzt lege ich mich hier fest. Oh meine, hilf mir Jesus. Dem Frust keinen Raum mehr zu lassen. und Gott in den Mittelpunkt meines Herzens zu tun, Gott in den Mittelpunkt meiner Gedanken zu tun. Wenn ich nachts aufwachen sollte, dann denke ich nicht, was mache ich in Deutsch, was mache ich in Sachkunde? Ich werde gerade ein Schneckenterrarium errichten. Weißt du, wie viele Schneckenterrarien ich schon errichtet habe? Muss den Kindern beibringen, wie die Schnecke lebt und wie man sich gut um Schnecken kümmert. Und dann habe ich mir noch überlegen müssen, wie ich das dann nachher beurteile. Oh Gott! Dafür hatte ich ursprünglich nicht unterschrieben. So verändern sich die Dinge. Und du hast ja manchmal Sachen, über die du nachdenken musst, das denkst du in deinem Leben nicht, dass du über sowas mal nachdenken musst. Halleluja, Schnecken. Ah, und in der Klasse 3 kommt dann der Schmetterling. Aber ich habe noch Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen. Die kommen dann nach den Pfingstferien, der Schmetterling. Wie soll ich denn Schmetterlinge in einem Klassenzimmer und so weiter? Oh, praise the Lord. Gott interessiert sich mehr für mein Herz als für unser Gebäude. Gott möchte, dass unser Herz an ihm hängt, egal in welchem Gebäude wir drin sind. Und wenn wir in dieses Gebäude einziehen und jubeln übers Gebäude, dann liegen wir falsch. Wenn wir in das Gebäude einziehen, dann jubeln wir über Gott. Egal wo wir sind, jubeln wir über Gott. Weil wir wollen ein Haus sein, das Gott liebt. Ob wir uns unter der Erde, über der Erde oder in der Luft oder sonst irgendwo treffen. Ob wir uns im Zelt treffen oder ob wir uns auf dem Jägerhaus treffen, ob wir uns im Wald treffen. Wir sind ein Haus, das Gott lieb hat, egal in welchem Gebäude. Halle, ihr könnt mich dran erinnern, falls ich mal komisch drauf bin. Okay? Halleluja. Der Teufel will nicht mein Geld, meine Gesundheit, meine Familie, meine Freunde, sondern er will meine Liebe. Wenn er dir was wegnimmt, will er gucken, liebst du ihn trotzdem immer noch. Er will dein Feuer. Er will dein Vertrauen. Er will deine Hingabe. Er will deine Autorität. Er will deine Kompromisslosigkeit. Da habe ich irgendwie nicht fertig geschrieben. Kam wahrscheinlich ein Kind, hat geklingelt oder so. Halleluja. Das geht gar nicht um dein Geld. Es geht gar nicht um deine Familie. Es geht darum, dass er irgendeinen Haken sucht in deinem Herzen. Dass du sagst, oh, jetzt bin ich aber doch enttäuscht mit Gott. Ich bin enttäuscht, weil ich das Gebäude nicht habe. Ich bin enttäuscht, weil ich hier nicht Lobpreis machen kann, wie ich will. Ich bin enttäuscht, ich bin gefrustet. Und ich habe ein Recht drauf, gefrustet zu sein. Vergiss es. Du hast ein Recht drauf, dich zu freuen. Du hast ein Recht drauf, Frieden zu haben in der verrücktesten Situation. Du hast ein Recht drauf, voller Freude und Leidenschaft für Jesus zu brennen, egal was um dich rum ist. Du hast ein Recht drauf, deine Gedanken um Jesus sich drehen zu lassen, obwohl du ein Schneckenterrarium errichten musst und keine Ahnung hast, wie das geht. Amen. Amen. Zum Glück muss ich keine Echsen halten. Halleluja. Option wäre noch gewesen, Regenwürmer, mache ich nicht. Obwohl ich auch Regenwürmer schätze. Ja, sind ja sehr wertvolle Kreaturen. Ich werde mein Vertrauen nicht loslassen. Wenn ich bis an mein Lebensende in dem Gebäude hier Jesus anbeten muss, dann werde ich das tun, weil er ist würdig. Ich werde nichts und niemand erlauben, Mittelpunkt zu werden. Ich werde Gott lieben und ich werde andere damit anstecken. Er ist mein König, er ist mein Herr, er ist mein Retter. Das Gebäude ist nicht das Zentrum meines Lebens. Die Schule ist nicht das Zentrum meines Lebens. Die Bücher sind nicht das Zentrum meines Lebens. Der Dienst ist nicht das Zentrum meines Lebens. Ich liebe Gott und ich will ihn lieben mit meiner Bibellese. Manchmal hänge ich an einem Vers fest und ich liebe den einfach. Und ich denke, nach der Bibellese muss ich jetzt eigentlich weitermachen, aber ich mag den Vers einfach so. Ich hänge gerade an so einer Psalmenseite rum. Das ist so schön. Einfach, weißt du, das ist einfach wie abhängen bei mir, so. Weißt du, verpasst es nicht, wenn du einen Abhänger hast bei einer bestimmten Bibelstelle. Dass du da einfach, hey, wuhu. Und irgendjemand hat zu mir gesagt, hey, das ist auf der Seite 1000 in deiner Bibel. Ich dachte, wuhu, das ist eine Bestätigung, was auch immer das ist. Hier steht, die auf den Herrn vertrauen sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewig bleibt. Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Und ich habe das Gefühl, la, 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 da, und ich hänge da einfach drin rum. Andere nennen das Meditieren. Also ich nenne das im Wort abhängen, okay? Das ist irgendwie, Meditation ist für mich so ein bisschen negativ belegt. Oder aber was ich auch total, als der Herr die Gefangenen sie uns zurückbrachte, da waren wir wie Träumenden. Und dann, wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Ist ja nicht meine Aufgabe. Also das mit dem Weinen, das geht schon mal, das klappt. Ja. Den Samen mit Tränen aussehen, Halleluja, das Wort bekennen zusammen, beten und so weiter und so fort. Und ein bisschen Sachen weniger essen, die sehr gut sind und der Seele eigentlich gut getan hätten. Halleluja. Und ich hänge einfach im Wort rum und ich freue mich, weil ich Gott im Wort begegne. Und dann Jesus im Alltag. Weißt du, wo ich Jesus einfach, wo Gott zu mir spricht, sind meine Hasen. Brutal, ja? Und so sind wir unterschiedlich. Ich schätze mal, dass Gott zum Hörer hier bei CrossFit spricht. Habe ich noch nicht erlebt, aber ich war noch nie im CrossFit. Aber die Hasen. Wir haben einfach besonders süße Schlawinerhasen, sehen super goldig aus. Und ich könnte einfach nur lächeln, wenn ich die Hasen angucke. Und ich habe das Gefühl, Gott, er nicht. Ja. Und ich habe das Gefühl, genauso ist Gott mit uns. Er guckt uns an. Und wie haben die Hasen meine Liebe verdient? Was haben die gemacht? Die sind einfach nur süß, finde ich. Ja. Einfach nur süß. Und weißt du, unsere Hasen, das sind Frechdachse. Die kommen, hast du was zu fressen? Okay, also ich habe eine Karotte hier liegen, aber der Blick. Ich hätte eigentlich gern diese kleinen Pellets, die schmecken mir besser. So sind unsere Hasen. Und ich finde es total lustig, weil ich finde, dass wir Christen manchmal so sind. Jedes Mal, wenn ich die Hasen beobachte, denke ich, Mensch, so ist der Leib Christi. Die kommen zu Gott, hast du vielleicht noch ein besseres Bonbon für mich im Geist? Hast du vielleicht noch was, wo ich noch mehr Gänsehaut krieg? Ah nee, das mit dem Kuscheln und mit dem Lobpreis und mit dem Zeitverbringen, die hauen ab, wenn ich sie nehmen will. Die hauen ab, wenn ich sie streicheln will. Aber wenn sie denken, es gibt Pellets, ups, sind sie da. Aber wenn sie das Gefühl haben, es gibt Pellets und ich will sie streicheln, sind sie wieder weg. Und dann warten sie, bis ich gehe. Gestern habe ich sie gezwungen. Oh ja. Habe ich sie gezwungen. Die mussten beide ein paar Minuten bei mir auf dem Schoß verbringen. Weißt du, was die machen? Oh ja, was die machen? Die beißen. Und so sind auch manchmal die Christen einfach, die essen auch auf meinem Schoß, essen die Pellets nicht, die wollen die Pellets alleine essen. Und ich denke manchmal, wie der Leib Christi einfach manchmal, wir kommen zu Gott und wir wollen unsere, und die freuen sich, wenn wir den Stall frisch machen, dann legen sich lang hin und genießen das, wie schön wir es für sie gemacht haben, das neue Spreu, das frische Heu. Und manchmal fressen sie auch so Heu, wir haben heute nur Heu. So, wir Armen. Und so, ich finde einfach, der Leib Christi ist so, der Heilige Geist spricht zu mir über Hasen. Und wenn der Heilige Geist, ich kann mir vorstellen, der Heilige Geist spricht zum Gerhard über Computer. Verpass es nicht. Mit anderen einfach vielleicht da, verpass es nicht, wo der Heilige Geist sagt, guck mal, ich will dir da eigentlich was zeigen. Wenn Gott zu mir sprechen kann über Hasen, wer weiß, zu was er, will ich kann Gott über Haare oder sonst was sprechen. Was habe ich hier noch? Dankbares Herz, Halleluja, immer gut. Genau, und dann ist es einfach wichtig, wenn wir unser Herz voller Feuer haben wollen, dass wir merken, welche sind eigentlich die Lieder, wo mein Herz aufgeht? Welche sind die Lieder, wo mein Herz Gott berührt und Gott mich, mein Herz berührt? Wir singen nicht die Lieder, die wir halt singen, sondern guck mal, wobei dir die Post abgeht. Das bedeutet, da ist ein offenes Tor für dich, Gott zu berühren. Und dein offenes Tor ist nicht mein offenes Tor und mein offenes Tor ist möglicherweise auch nicht dein offenes Tor. Zum Beispiel, der Ben liebt ganz andere Musik wie ich. Das ist so interessant. Ich würde ihn gern so begeistern. Da hören wir ja auch schon. Also genau. Ich würde ihn so gern begeistern für meine schöne Lobpreismusik und so weiter und so fort. Und dann und dann plötzlich geht er ab. Warum? Weil in ihm was anderes schwingt. Und er muss es finden, was für ihn passt, um Gott anzubeten. Und ich muss es finden, was für mich passt. Und da höre ich das, was für ihn passt. Aber ich muss das passen. Ich muss das finden, wo mein Herz mit seinem Herz eins wird. Ich sing ihm nicht Lieder. Lobpreis und Anbetung ist nicht einfach Gott Lieder singen, weil er niemand hat, der besser singen kann als du. Er hat Leute, die besser singen können, aber er liebt die Liebe, die damit hochsteigt. Genau, Feuer neu entfachen durch Begegnungen. Dass wenn ich mit dir rede, wenn ich höre, dass dir einen Lobpreis macht, wenn ich sehe, wie mit welchem Engagement die Ivana ihr im Kinderdienst ranklotzt, wenn ich solche Sachen sehe, dann sage ich, boah, ich habe Lust, noch mehr Gott zu lieben und ich verpasse es nicht, dass Gott mir was von sich da zeigt. Dass ich erkenne, hey, manchmal schwitze ich, hey, was, wenn in der Schule, hey, du brauchst sowas von Flexibilität, weil plötzlich hast du eine Klasse vor dir und du musst dir das und das beibringen, und weil der Lehrer krank ist und so weiter. Und wie mache ich das jetzt? Oder ich habe Kunstunterricht, das ist so lustig. Ich bin so schlecht in Kunst. Habt ihr gewusst, hab ich schon erzählt, oder? Oh my goodness. Wie gesagt, meine Kunstlehrerin in der ersten Klasse hat mir nicht geglaubt, dass ich schönes Kunstwerk machen kann, hat mir die Eins damals nicht gegeben. Genau, und wenn ich in Kunst bin, so, ich denke, ich mache gerade so ein Projekt und innerlich schwitze ich nur noch. Ich hoffe, dass die Sachen, die wir nachher machen, einigermaßen cool aussehen. Ich habe ja mit Ben versucht, aus Klopapierrollen was zu basteln. Ich habe gedacht, das machen wir mal was Einfaches. Im Internet geguckt, ey, das Ding sah so hässlich aus. Furchtbar, das war einfach eins der Bastel. Ich habe gesagt, hey, danke Jesus für Tanten, die basteln können. Preis dem Herrn. Genau, Raum, Liebe, Freude, Friede spüren. Dem nachzugehen, wenn ich das Gefühl habe, ich war gestern alleine zu Hause, der Ben war draußen, der Hirboja war unterwegs und ich hatte einfach das Gefühl, es kam einfach, ein bisschen hätte mich interessiert, für was ich bete. Ich habe so eine Idee gehabt, aber ich muss sagen, ich habe einfach, ich weiß nicht wie lange, einfach bin durch die Wohnung gegangen. Und ich denke, oh, ich müsste eigentlich noch für die Predigt beten. Keine Ahnung, weißt du, ich meine, ich habe einfach, bin einfach dem nachgegangen, weil der Heilige Geist plötzlich aus mir raus so, verpasse es nicht, wenn es kommt. Wir wollen ja Beziehung leben. Das Ding blinkt da hinten, Menschenskinder. Also, was zieht mich zum Loben? Was höre ich mir an? Bemerke ich Gott? Okay, Leute, Kopf und Herz, er bleibt mein Mittelpunkt. Er bleibt mein Mittelpunkt. In meinem Kopf, in meinem Herz. Wir wollen Gott zu unserem Mittelpunkt machen. Halleluja, Amen. Ich hoffe, dass es bei irgendjemand ein bisschen Frust rausgehauen hat. Vielleicht muss jemand heimgehen und einfach eine Runde weinen. Hey, wein doch deine Runde und freu dich wieder an Gott und sag, hörst du was, den blöden Frust erlaube ich nicht, mein Herz zu klauen. Weil was Gott bei mir gemacht hat, ist größer als jeder Frust, der mich jetzt gerade hier überkommen will. Amen, Amen. Amen.